Er ist ein Monarch der friedvollen Erde. Herz und Seele eins mit der Erde. Das hat Dr. Vandana Shiva gesagt, eine Freundin über König Charles III., damals noch Prinz, als eine Doku gemacht wurde. Und Shiva nennt ihn das Rückgrat der ökologischen Bewegung. Und schon geht's los.
ARD. Annelies royale Welt.
Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
King Charles III, a new reign.
Charles III, der neue König.
Ja, Chrissy Kahn, hallo.
Hier
schön,
ist
dass du da bist.
Guten Tag oder Gude, wie man hier sagen
ja,
würde.
Ja, und du wunderst dich wahrscheinlich, was machen wir eigentlich heute? Es geht um das Thema Nachhaltigkeit und König Charles III. Und wir haben einen tollen Gesprächsgast heute bei uns in meinem Podcast Annelies royale Welt. Hallo liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr dabei seid und es wird eine spannende Folge werden. Ja, Thema Nachhaltigkeit, ich habe es schon ein bisschen in dem sogenannten Magic Moment angetextet. Vandana Shiva ist die Trägerin des alternativen Nobelpreises und eine Freundin und Beraterin von König Charles, auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, denn sie hat sich in Indien eingesetzt für die Kleinbauern, dass sie einfach auch eine Chance haben. Aber darüber reden wir auch ein wenig später. Wir reden heute über einen Dokumentarfilm. Und zwar, der wurde gemacht von Bertram Verhaag. Und Bertram Verhaag ist heute bei uns hier telefonisch aus München zugeschaltet. Hallo, Herr Verhaag. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ich freue mich auch. Grüße Sie bei dem Studio.
Hallo.
Danke. Herr Verhaag, Sie haben den Dokumentarfilm gedreht, Der Bauer und sein Prinz. Und zwar als König Charles noch Prinz war. Wir möchten Sie so ein bisschen auch noch kennenlernen. Wie kam es zu diesem Projekt und wie müssen wir uns Sie vorstellen?
Ja, also ich habe mich mit einem Kollegen zusammen, oder das heißt, damals war man noch zu dritt, haben eine eigene Produktionsfirma gegründet, Denkmalfilm. Seit 40 Jahren ungefähr haben wir uns überlegt, Filme zu machen, die irgendwo zum Nachdenken anregen, die etwas in unserer Welt verändern und die etwas bewegen. Mhm. Und wir haben jetzt nicht eine Riesenvision und sagen, so muss das Paradies aussehen, sondern wir wollten einfach schauen, wie ist die Welt und wie können wir sie an den Stellen, wo wir Ungleichgewichte finden, einfach ein bisschen besser und ausgewogener machen. Mhm. Und das war eigentlich auch immer das Ziel unserer Filme. Wir haben uns die Themen selber überlegt, haben dann Förderungen gesucht und so entstanden dann im Laufe der Jahre immer zu einem Thema mehrere Filme. Wir haben zum Beispiel zu Wackersdorf, Thema Atomenergie, 5 Filme gemacht, dann kam das Thema Rassismus, haben wir 3 Filme gemacht, Anfang der 90er Jahre. Dann kam das Thema in der Gesellschaft auf Gentechnik, von der ich null Ahnung hatte, aber ich gemerkt habe, da ist irgendwas im Kommen. Eigentlich war der ausschlagende Moment, sage ich mal, dass ich einen kleinen Artikel in der Monde Diplomatique gelesen habe. Und zwar war da die Rede von Terminator-Saatgut. Das ist ein Saatgut, was von der Industrie entwickelt wird und die Pflanzen unfähig macht zu keimen. Und das hat mich so empört innerlich, dass wir plötzlich Korn vorgesetzt bekommen, was nicht mehr keimfähig ist. Und ich muss ehrlich sagen, mir sind die Tränen runtergelaufen, als ich das irgendwo begriffen habe und zu merken, dass die Industrie sich erlaubt, derart weit in unsere Lebensmittel einzugreifen. Und da habe ich angefangen, Filme zum Thema Gentechnik zu machen, weil diese Pflanzen, die nicht mehr keimfähig sind, die wurden gentechnisch verändert, dass sie plötzlich diese Eigenschaft haben.
Und Sie sind weitergegangen und haben dann weitere Themenfelder, sagen wir mal, erschlossen und wollten sie auch filmisch darstellen. Und dann kamen Sie zu dem Thema Erde und kamen dann zu Prinz Charles, damals, als er noch Prinz war.
Das ist richtig, aber vielleicht davor noch gesagt, ich habe viele Filme gemacht über Gentechnik, weil ich wollte einen machen. Wir haben im Endeffekt 10 Filme gemacht, weil sich immer wieder neue Aspekte ergeben haben. Aber ich habe dann gemerkt, es ist einfach schwer, damit zu leben, mit dieser dunklen Energie und sich nur damit zu befassen.
Ja.
Und dann habe ich mich wieder der guten, nachhaltigen Landwirtschaft zugewandt. Wieder sage ich, weil ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Als kleines Kind. Die ersten 5 Jahre bin ich da rumgesprungen und es war wirklich ein Bauernhof, der noch alles hatte. Vom Hund bis zum Pfau, Pferde, Schweine, Hühner, auf den Feldern wuchs alles. Wir haben die Kartoffelkäfer von den Kartoffeln runtergesammelt und.
Und da ist auch wieder, da schließt sich doch in der Kreis, dass Sie dann natürlich die Idee hatten, das Ganze dann auch mit der Dutchie Farm, welche zu Highgrove gehört. Highgrove hat ja Charles gekauft Anfang der 80er Jahre und es wurde ja zu seinem Land sitzen, hat dann diese Farm dazu geholt. Und Highgrove mit Dutchie Farm, das sind ja irgendwie mehr als 500 Fußballfelder, das ist ja irre groß. Und sie haben dann den Dokumentarfilm gemacht, Der Bauer und sein Prinz. Und der ist ja ausgezeichnet worden mit 8 internationalen Preisen. Wie kamen Sie auf die Idee zu sagen, ich nehme Kontakt auf mit Highgrove oder beziehungsweise dann mit Prinz Charles?
Naja, kurz gesagt, also wir, das heißt ein Bekannter von mir, der eher schreibt und im Biobereich aktiv ist und ich zusammen wollten eine Serie machen über Zukunftsmacher. Das heißt, einen Zukunftsmacher von jedem Kontinent. Und dann haben wir uns für Europa eben Prinz Charles ausgesucht und dann haben wir dieses Projekt angeboten im Fernsehen und das wurde überall abgelehnt. Damals noch und dann blieb für uns Charles übrig, weil wir gesagt haben, okay, diesen Film können wir selber starten, das ist nicht so weit weg. Und dieser Bekannte eben, der hat eine Drehgenehmigung vom Prinzen bekommen, weil er als Geschäftsführer der IFOAM, das ist so eine Biogesellschaft, weltweit internationale Bio-Vereinigung von Bauern und Produktion und Bioproduzenten, hat er von Prinz Charles öfter Videobotschaften bekommen für deren Hauptversammlungen. Und auf diese Art und Weise hatten wir den Kontakt und wir haben die grundsätzliche Genehmigung gekriegt, mit ihm drehen zu dürfen.
Und das war ja dann natürlich auch was Besonderes. Vom Jahr her, wann haben Sie die Dreharbeiten gestartet?
Ja, die Dreharbeiten selber haben wir 2009 gestartet. Und der Film war fertig 2014.
Also eine lange Zeit.
Ja, du, das habe ich auch gesehen. Es gibt ja auch so ein schönes, zu diesem Film und der DVD, so ein schönes Coverbuch, ja. Und da ist der Landwirt in diesem Film, der das alles ja macht für Prinz Charles, dann auch. Sieht doch ein bisschen jünger aus als dann später. Ich dachte, hä, das kann doch gar nicht sein, aber das erklärt es.
Ja, genau. Also ist schon ein paar Jahre ins Land gezogen. Da sieht man auch, dass Prinz Charles oder König Charles da tatsächlich jünger war. Der Film startet ja, wie er diese Hecke, diese lebende Hecke wieder anlegt, die vorher abgerissen wurde und mit welcher Leidenschaft er doch da dran geht. Ne?
Richtig,
also es sind ja starke Bilder und warum er das tut und auch gleich erklärt, wieso das so wichtig ist und was er da vorgefunden hat, weil Highgrove war ja tatsächlich, sagen wir mal, ich überspitze jetzt mal ein verseuchtes Land. Also es war ja mit Chemikalien übersät und da ist ja kaum was gewachsen. Und er hat das gesehen. Und was ich spannend finde, Herr Verhaag, ich weiß nicht, ob Ihnen das vielleicht dann auch so vorgekommen ist, weil sein Vater hat ihm ja viel mitgegeben, Prinz Philipp, also in Sachen Nachhaltigkeit und Schutz der Erde, der Tiere und so weiter. Aber ich finde, dass König Charles oder wir nennen jetzt mal Prinz Charles in der Zeit wirklich angepackt hat. Also er hat gesagt, ich nehme ein Projekt und ziehe das richtig durch. Und das hat er ja richtig getan, ne? Mit einer Vehemenz und auch mit einer Werf, die man wirklich suchen muss sonst, ne?
Ja, er hatte also irgendwie diese innere Unruhe, er möchte etwas anderes probieren. Also man muss sagen, Highgrove ist ja das Schloss und Dutchie Home Farm heißt die Farm, die direkt daneben liegt.
Genau.
Und das ist gewissermaßen ein königlicher Besitz und den kriegt jeweils der Thronfolger zur Verfügung gestellt und kann das bewirtschaften. Und ihn hat das beunruhigt, wie das konventionell bewirtschaftet wurde und hat sich gedacht, ich muss da was anderes probieren. und hat sich einerseits einen Farmer ausgesucht oder einen Farmmanager, der die gleiche Neugierde und Vision mitgebracht hat, wie er sie hatte.
Wobei ne, dieser David Wilson auch gesagt hat, er kam ja auch aus dem konventionellen Bereich.
Richtig,
und
ja.
Wurde dann so mitgerissen. Also Prinz Charles hat ihn sozusagen so überzeugt, dass er also durch und durch zum, ich sag mal, Öko-Bauer
wurde. Ja, weil er hatte wurde, ne? Seine Frau Caroline, also von dem Farmer, die Frau, die war eine Grüne und die hat ihn sicher auch irgendwie mit beeinflusst. Mhm. Aber er hatte natürlich einen anderen Job, für Banker Farmen zu verwalten und zu bearbeiten. Und als Charles dann kam, da war er irgendwie, oder ist er einfach aufgeblüht. Sie haben probiert. Sie haben in einer Ecke der Farm ein Stück biologisch, also eine Wiese biologisch bewirtschaftet und keine Gifte mehr draufgegeben und der Klee und das Gras ist gewachsen wie verrückt und sie haben tolle Erfolge gehabt. Und den Schafen hat es auch geschmeckt, die da drauf geweidet haben. Auf diese Art und Weise haben sie langsam Stück für Stück die gesamte Farm verändert. Und dieses Ausprobieren, das hat ihm auch Spaß gemacht, also dem Farmer, weil er ist natürlich das ganze Jahr über draußen. Und mit Charles hat er sich so alle 4 Wochen mal getroffen, um sich zu beraten. Weil Charles hat ja viele Weltreisen gemacht im Commonwealth. Und er hat ein Prinzip gehabt, überall, wo ich hinkomme, besuche ich als erstes eine Biofarm. Und das hat er konsequent durchgezogen und hat Erfahrungen gesammelt und die dann auch wieder mit dem Farmmanager David Wilson geteilt. Und so ist vieles da natürlich auch eingeflossen. Aber wir sprachen ja gerade über die Hecken. Das hat ihn halt so aufgebracht. In den 60er Jahren wurden die ganzen Hecken ja abgeschnitten, um für diese sogenannten modernen Maschinen ein besseres Durchkommen zu haben. Weil die Hecken waren ja eigentlich errichtet worden, um jeweils Flurstücke voneinander abzutrennen und auch irgendwelchen kleinen von Mäusen bis Kaninchen Zuflucht zu gewähren. Das sind jetzt nicht einfache Hecken, wo ein Pfahl steht und ein Stacheldraht, sondern die wurden gepflanzt, die wuchsen hoch und dann wurden sie runtergebogen und geflochten, immer wieder jedes Jahr neu zu einer ganz dicken, dichten Hecke. Und das war wirklich ein Zufluchtsort für Vögel, für alles, für Eidechsen und, die alle so wichtig sind auf dem Boden, auf dem wir leben.
Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Gerade da, ne, diese Szene, Charles an der Hecke, da packt er ja richtig mit an. Ne? Also Charles, ich sage mal, in royaler Arbeitskleidung, ne? Immer noch so adrett, aber so ein bisschen so Zeug, was auch mal dreckig werden kann, mit Handschuhen und allem und dann schnippelt er da auch selbst. Und da habe ich mir auch so gedacht, ist der wirklich so ein Anpacker und Schaffer oder ist es natürlich, weil es ja auch teilweise nicht anders geht, so einer, naja, der kommt halt, guckt sich das 20 Minuten an und macht mal einen Kosmetikschnitt.
Nein, er ist wirklich so und er geht ja auch wirklich in der Arbeit auf. Man sieht ja, wie er sich mit dem Arm die Nase wischt. Und
das, stimmt,
und das wäre beinahe der Tod des Films gewesen, weil die vom Hof, da war natürlich immer wieder ein Aufpasser dabei, der gesagt hat, also das geht nicht, solche Bilder können wir nicht zeigen.
Aha.
Und wir haben es aber dann trotzdem durchsetzen können, dass wir das zeigen konnten. Aber ein anderes Beispiel ist auch, er äußert nur den Gedanken, wie viel Sprit eigentlich durch die Traktoren beim Pflügen verbraucht wird. Und da sagt er, ja, Pferde haben einfach diesen Verschleiß nicht und diese Gifte oder dieses Öl, was sie halt brauchen. Und da wurde natürlich sofort vom Pressebüro eingeschritten, nein, das darf auf gar keinen Fall in den Film rein. Man hält den Prinzen ja für rückschrittlich und.
Aber gerade das ist es ja das, also was, ich sag mal, die Normalos, wie ich mich jetzt mal bezeichnen würde, ja, gerade dann fasziniert und ja auch ansprechen soll. Da hieß es mal irgendwie, hier das Feld, das hat 16 Liter Diesel verbraucht und das irgendwie 48 oder so. Ne? Also ein mega Unterschied und das braucht man doch eigentlich als Beispiel.
Absolut.
Auch das ja. Er hat ja auch gepflegt oder der Farmer einfach die Erde nur aufzuritzen und nicht umzupflügen.
Ja, genau,
das
so
heißt, wo
gehen,
man 40, 50 Zentimeter umflügt und dann liegt die Scholle da. Und die ganzen Bakterien und Mikroorganismen, die da drin leben, die müssen sich immer wieder mit sehr viel Kraft die neue Schicht suchen. Weil sie sind gewohnt einfach unter der Oberfläche und die anderen sind gewohnt in der Tiefe. Und das wird alles durch so ein Flügen in Unordnung gebracht Und das ist alles verschleuderte Energie gewissermaßen, dass die Mikroorganismen sich so anstrengen müssen, wieder an den Platz zu kommen, wo sie sich eigentlich am wohlsten fühlen und wo sie am produktivsten sind.
Und es ist dann so, dass sich auch Charles das auch alles angeeignet hat und es auch ernsthaft verinnerlicht hat und sich auch Experten rangezogen hat, unter anderem auch den deutschen Professor Dr. Hartmut Hardy Vogtmann, der auch ihn da unterstützt. Und ich kenne ihn aus Talkshows, also wenn man ihn mal googelt, liebe Podcast-Fans, dann werdet ihr wissen, wer das ist. Und auch interessant, also wie er auch mit ihm zusammengearbeitet hat. Aber was mich auch so erstaunt hat, Herr Verhaag, ist, dass sich Prinz Charles damit so immens auseinandergesetzt hat. Also dieses Wissen sich auch angeeignet hat. Man hätte ja sagen können, ich mache das mal, ich sag's jetzt mal ganz zugespitzt ein bisschen, hab da hier mein Vorzeigeprojekt und komm ab und zu mal vorbei, hilf mit bei einer Hecke. Aber im Endeffekt ist es so ein Prestigeprojekt, ne? Aber ihm ist es tatsächlich eine absolute Herzensangelegenheit, ne?
Ja, das ist absolut so. Er wirkt vielleicht nach außen ein bisschen altmodisch, wenn er da immer im Fernsehen mit der Uniform auftritt und so weiter. Mhm. Aber er ist eigentlich ein ganz anderer, moderner Mensch, der vor allem diese ganze Transformation in erster Linie in der Landwirtschaft einfach klar sieht, dass man das tun muss und dass man da fortschreiten muss und andere Dinge tun muss. Und er sieht die Zusammenhänge zwischen allem. Das ist ja so wichtig, dass er diesem Gedanken, alles hängt mit allem zusammen. Das heißt, wenn ich irgendwo ein kleines Insekt aussterben lasse oder so, dann hat das immense Folgen in dem oder jenem oder vielleicht sogar bis zum Weltuntergang. Da gibt es eine schöne Geschichte.
Und ich meine, er hat ja dann auch im Grunde gesagt, man kann nicht einfach der Natur was wegnehmen, ohne es wieder zurückzugeben. Aber er wurde ja auch immer belächelt. Er war ja immer so dieser Ökoprinz und was macht der denn da? Aber man muss ja sagen, heute, also auch jetzt sagen wir mal, der Film ist ja jetzt auch schon fast 10 Jahre alt, ist er ganz vorne dabei. Ja. Es ist ja genau das, was wichtig ist und was er angestoßen hat, schon in den 80ern.
Ja, früh seiner Zeit voraus, ne? Wahrscheinlich.
Und? Ja, absolut. Ja. Mhm. Er wurde einfach immer lächerlich gemacht. Dafür, er spricht mit den Pflanzen sowas alles.
Aber das war ja auch im Interview, ne? Über Highgrove, da war ein britischer Journalist bei ihm und dann hat er dann auch gelächelt. Mir wird nachgesagt, ich würde mit den Pflanzen reden und mit den Bäumen und so. Abgesehen davon, selbst wenn er das machen würde. Ich meine, heute haben wir auch Herrn Wohlleben, der mit dem Wald spricht. Das ist ein Bestseller.
Ja, und die vorher Bäume wurde er belächelt, reden miteinander.
Ja, genau.
Die Pflanzen reden miteinander.
Genau. Heute gehört die Pflanzenansprache zum guten Ton.
Ja, im Prinzip schon. Und Sie hatten ja dann die Zeit mit Charles. Wie war das denn so, sagen wir mal, die erste Begegnung? Hatten Sie da auch, war Ihnen klar, wer vor Ihnen steht?
Er kam von Weitem an in seinem Anorak, also diesem Flicken-Anorak, der dann in der Presse irgendwie auch wieder modisch hochgespielt wurde. Also da kam er mit so einem alten Hirtenstock, der also oben noch so einen Wurzelknauf hat, kam er langsam auf uns zu. Und da hatten wir irgendwie natürlich schon einen ganz anderen Eindruck, als wenn er da plötzlich mit Anzug und Krawatte stehen würde. Und hat dann einfach gleich die Werkzeuge aus dem Wagen geholt, den der Bedienstete da schon hingefahren hatte, und hat angefangen zu arbeiten. Und wir hatten grundsätzlich die Drehgenehmigung. Und dann mussten wir mit dem Pressebüro verhandeln, wie lange und wie wir drehen wollten. Und wir haben gesagt, naja, wir brauchen im Gesamten mindestens 14 Tage bis 3 Wochen.
Klar.
Dann haben die erstmal nur genickt und dann kriegten wir einen Anruf, nein, sie haben maximal einen Tag. Sie können das doch alles an einem Tag drehen.
Also nur die Sachen mit ihm sozusagen. Oder nee, generell?
Auch, alles? Ja, klar, natürlich in erster Linie mit ihm, aber auch diese gesamte Drehgenehmigung auf der Farm sollte sich auf einen Tag beschränken. Und dann haben wir argumentiert und geredet und dann wurden daraus schließlich 4 Tage. Dann kamen die Besuche, die ja von Charles, also die Interviews mit ihm auf dem Feld gewissermaßen, die kamen noch dazu. Dann sind wir immer einen Tag früher gefahren und hatten dann das Interview mit ihm. Und das dauerte ja auch nicht so lange. Und dann war die Restzeit des Tages. Also insofern haben wir schon immer im Gesamten auf 10 Tage die Drehzeit verlängert gehabt.
Insgesamt aber für den Film.
Ja. Aber wichtig war natürlich, er hatte so einen Dispositionsplan gewissermaßen, wie man das beim Film auch hat, von bis, und da standen 20 Minuten drauf, die er für das Interview da zur Verfügung hätte. Und er hat es aber immer sehr, sehr ausgedehnt und hat mit uns auch gesprochen. Lustigerweise kannte er zwei Filme von mir. Und zwar den einen über Plastik, wo diese ganzen Meere auch gezeigt wurden, wo diese Unmengen von Plastik drin ist, was die Vögel nicht als Plastik erkennen und dann schlucken und dran ersticken etc. Und der zweite Film war über den Agrarrebell in Österreich. Und das hat ihm auch besonderen Spaß gemacht.
Na, wenn sich gedacht, ich werde auch Agrar... Ist er ja im Prinzip, er ist auch ein Agrarrebell.
Ja, ne? er ist, absolut, absolut.
Also hatten Sie nur 20 Minuten insgesamt für diesen Film oder waren das...
Es war dann 20 Minuten uns zugestanden für das Treffen. Und damit sollte es ja erledigt sein. Aber wir haben dann so gequält, dass wir noch einen zweiten Termin bekommen haben. Also dem hat er einfach zugestimmt. Okay. Das konnte jetzt, wenn er gesagt hätte nein, dann wäre nicht gewesen.
Aber das sieht man mal Herzensangelegenheit, ne? Wenn der Prinz damals...
Ja, dieses Thema ist für ihn ja... Und die BBC hat nie eine Drehgenehmigung gekriegt auf der Farm.
Ach was,
Also das war irgendwie ein großes Glück für uns auch.
Absolut.
Und das zweite Treffen war auch wunderbar, weil beim ersten haben wir nicht diesen Zusammenhang zwischen Farmer und Prinz zeigen können. Und das war uns wichtig einfach. Das haben wir denen auch erklärt.
Also, dass sie zusammentreffen sozusagen auch im Bild. Ne?
Ja, dass man im Bild einfach mal sieht, dass sie miteinander reden und dass sie was miteinander zu tun haben.
Ja, ja.
Und nicht irgendwie nur, wie ich vorhin gesagt habe, Manager. Der Banker da in der Bank sitzt und übers Telefon seine Befehle oder Fragen gestellt.
Und bei dieser ersten Begegnung nochmal, also diese ersten 20 Minuten, war dann da diese Szene mit der Hecke? Das war tatsächlich
das war
auch die erste.
Szene mit der Hecke,
Und er ist ja da auch super spontan auch. Also im Sinne von, er ist offen wahrscheinlich auch für Fragen gewesen. Oder hat er auch mal gesagt, nee, diese Frage beantworte ich nicht?
Nein, absolut
Sie?
Nicht. Er war absolut offen da. Und das hat ihm ja auch Spaß gemacht, das mit der Hecke zu zeigen. Weil die Hecke, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, so eine immens hohe Bedeutung hat. Und er hat während seiner Zeit dort, bevor er König wurde, 16 Kilometer neue Hecken gebaut, die alle abgeschnitten worden waren, eben wie gesagt, für die große Landwirtschaftsmaschinen und so.
Glauben Sie denn auch, also so ein Charles, der braucht ja auch Wissen, also Know-how. Gut, jetzt beschäftigt er sich ja schon länger damit, aber setzt er sich da auch allein vors Internet und recherchiert das oder kommt da irgendwie sein Stab da irgendwie an, seine Berater und sagen, hier, das musst du mal lesen und dann weißt du Bescheid?
Soweit bin ich da auch nicht in den eingedrungen, weiß ich nicht. Ich kann nur meine Vermutung äußern, er hat seine privaten Interessen auch und die pflegt er auch selber und besorgt sich das. Das mit dem Hof, das ist eher im Gegenteil. Das ist ja, sie wird ja oft auch die Firma genannt. Und das ist ja das, was jetzt die große Gefahr ist, dass er keine Zeit und keine Luft mehr haben wird, da mit der Biofarm weiterzumachen.
Ja, ja, klar. Ich meine, den Pachtvertrag hat er ja auch nicht verlängert.
Hat er aufgelöst.
Sehr schade. Also es hieß ja dann, er macht in Sandringham dann weiter und Dutchie Farm wird natürlich also weitergeführt. Aber nichtsdestotrotz, gut, er hat auch kaum noch Zeit. Es ist, glaube ich, schon, also ich weiß, dass er jetzt die Tage in Highgrove war, kurz vorm Staatsbesuch in Deutschland und hat sich dann nochmal ausgeruht, weil er so sein Rückzugsort ist. Und ich glaube, im Frühling ist es wahrscheinlich auch wunderbar dort. Sie haben ja auch, apropos Frühling, Sie haben ja zu verschiedenen Jahreszeiten dort gedreht, dass man so ein bisschen auch diese Entwicklung sieht auf der Dutchie Farm. Und Sie waren ja dann immer wieder auch da. Also Sie hatten die ersten 20 Minuten. War das dann so?
Ja, das war sehr aufwendig, weil wir die Zeit ja irgendwo einteilen mussten. Wir hatten vielleicht dann 10 oder vielleicht waren es auch ein paar mehr Tage mehr, weil wir haben auch bei Nachbarn gedreht, die ähnliche Felder hatten. Aber da war natürlich der immense Punkt, dass wir immer dafür mit dem ganzen Team hinfliegen mussten, für 2 Tage zu drehen. Aber das war uns wichtig, dass wir einfach auch verschiedene Jahreszeiten und Vegetationszeiten dann miterleben konnten.
Ja, ja, klar. Um dann auch die Zusammenhänge dann auch zu zeigen. Ne? Und Herr Verhaag, waren Sie denn aufgeregt, als Sie gewusst haben, jetzt kommt es zum Interview mit Prinz Charles oder dem Thronfolger?
Ja, beim ersten Mal schon, ja, weil ich dem Englischen ja auch jetzt nicht so vertraut bin. Mhm. Also ich habe ein Schulenglisch, war auch mal als Schüler da, aber es ging dann Gott sei Dank ganz gut. Er zeigt sich wahnsinnig menschlich und humorvoll und zugewandt und hat die Fragen ausführlich beantwortet. Mhm. Also und hat nachher auch noch immer mit uns zusammengestanden und wir haben geredet. Also das war dann oft bis zu einer Stunde oder so, die wir tatsächlich miteinander, da durften wir dann nicht mehr filmen.
Ah, okay, aber so reden, okay. Mhm.
Aber wir haben so einfach miteinander gesprochen.
Ah, ja. Haben Sie denn heute noch Kontakt zu Charles?
Nein, nein. Mhm. Wir haben in dem Sinne ja auch nie Kontakt zu ihm gehabt, sondern es waren nur die beiden Termine, die wir hatten für die Interviews.
Ja, und haben Sie dann sich hingesetzt und haben dann genau, also man muss es ja dann auch gut durchtakten, wenn man weiß, man hat nur diese begrenzte Zeit, dass man ja nichts vergisst. Das geht mir ja hier im Podcast manchmal aus, wo ich denke, habe ich das erwähnt, habe ich es nicht erwähnt? Manchmal gibt es dann auch Lücken, logischerweise. Naja, aber wie war das denn? Haben Sie sich hingesetzt mit dem Team oder alleine? Oder
nein, ich habe schon einen kleinen Block gehabt, wo ich die Fragen drauf hatte.
Ja,
okay. Aber ich mache meine Interviews ja so, dass ich nicht eine Frage stelle und dann kriege ich die Antwort, sondern ich führe das Ganze ja in Form eines Gespräches und lasse mich auch inspirieren, was da jetzt an Antwort kommt, was man dann eventuell noch vertiefen könnte und so. Und da kommen oft ganz unerwartete Dinge zutage, die man vorher gar nicht planen kann.
Und haben Sie die Fragen vorher abgeben müssen im Königshaus, also beim Stab?
Ja, die haben uns gesagt, wir sollen eine Liste, dann haben wir so eine Auswahl von Listen geschickt, von Fragen geschickt in der Liste, aber haben dann trotzdem mehr gefragt.
Ja, man muss ja auch ein bisschen spontan reagieren und solange er dann antwortet, ist ja alles gut.
Eben, genau. Und wie war das dann? Also Sie waren dann zu verschiedenen Jahreszeiten dort, haben wirklich tolle Bilder auch bekommen. Und wie ist das denn beim zweiten Mal gewesen? Wann war das? War das in, natürlich in einer anderen Jahreszeit wahrscheinlich? Und was war dann das zweite? Also erstmal Heckenschneiden war der erste Block.
War der erste. Okay. Der war am 31. Januar. Da war ein Wahnsinnskälte. Mhm. Also es war unter 0 Grad. Das sieht man ja auch.
Das sieht man bei ihm auch, ne? Dass er so rot im Gesicht
war. Und das zweite Mal war, glaube ich, weiß ich jetzt nicht mehr genau die Jahreszeit, war jedenfalls irgendwo in der grünen Phase.
Okay.
Und da waren wir aber insofern beschränkt, dass es hieß, wir dürfen nur in der Nähe von Highgrove, also dem Schlösschen, seinem Wohnort, drehen, weil da kam er dann aus der Tür raus und ist dann mit uns auf die Wiese gegangen, weil wir vorher gesagt haben, naja, wir wollen nur ihn zusammen mit dem Farmer mal sehen und erst miteinander reden und was sie machen. Und er hat dann aber angeboten, dass wir zu seinem Stall. Er hat ja in der Nähe von Highgrove auch einen kleinen Stall. Da sind Rinder drin und dann hat er Hühner und so weiter.
Und Schweine,
da wollte er auch hingehen. Aber das habe ich unter dem Gesichtspunkt, dass wir da für den Termin nur 10 Minuten bekommen hatten, abgelehnt und habe gedacht, da vergeht die Zeit mit Laufen dahin. Und es ist im Nachhinein natürlich schade, weil es wäre schön gewesen, ihn bei den Tieren auch zu haben.
Stimmt, aber wie ist es denn generell, auch die Duchy-Farm, ne? Kann da jeder einfach so vorbeispazieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen England-Trip mache, dann sage ich, ach komm, ich fahre da mal raus und gucke mir das einfach mal an. Oder ist das so ein bisschen abgeschirmt?
Nee, das ist abgeschlossen. Also es gibt einen Zugang, wo man da hin kann und mit dem Auto hinfahren kann.
Sieht man gar nicht im Film. Man denkt, das ist alles frei zugänglich.
Ja, das stimmt.
Und er hat ja da am Schloss ja oft auch Empfänge und dann kommen die Leute da rein. Aber das ist alles abgesperrt. Und also, genauso ist auch abgesperrt eigentlich den Park, den er daneben angelegt hat.
Der Titel Der Bauern, sein Prinz, dahinter verbirgt sich ja sehr, sehr viel Tiefe und man kriegt unheimlich viel mit und diese Zusammenhänge, auch das Thema Erde, wie wichtig die Erde ist und dass man da so einen Einstieg bekommt und dann in Richtung Charles geht und sein Projekt. Wenn man diesen Film gesehen hat, ist es schon so, dass man ganz klar drüber nachdenkt, was möchte ich in Zukunft eigentlich noch essen? Also wo hole ich mir meine Lebensmittel her? Und das finde ich, das haben Sie wunderbar gelöst. Und
auch über Charles. Das ist ja mein Ziel bei meiner Filmarbeit überhaupt. Und das ist Gott sei Dank aufgegangen. Wir haben für den Film, glaube ich, knapp 40.000 Zuschauer gehabt im Kino und haben enorm viele Zuspruch gekriegt und Preise und Festivals und DVD-Verkäufe etc.
Ja, genau. Und der wird auch gestreamt, ne? Aber das sagen wir später nochmal, genau. wo man ihn bekommen kann, weil ich habe mir die DVD gekauft und auch dieses Booklet ist toll und da gibt es die deutsche und englische Version und es ist wirklich ein sehr eindrucksvoller Dokumentarfilm, wie ich finde. Und man kommt, obwohl sie nur so wenig Zeit hatten mit Charles, ihm doch sehr nah und man kriegt eine richtig gute Idee davon, wofür er auch einsteht. Also, dass es nicht nur Kosmetik ist, sondern dass er sich tatsächlich damit richtig auseinandersetzt. Auch mit den Gesprächspartnern natürlich, mit Dr. Vandana Shiva, unter anderem der Hardy Vogtmann und so. Ne? Also,
ja, nicht zu vergessen, der Arpad Pusztai. Mhm. Arpad Pusztai ist ja ein ungarischer Wissenschaftler gewesen, der 56 aus Ungarn weggegangen ist, nach England, in ein freies Land, wie er damals sagte. Und er hat dort geforscht, 30 Jahre lang, im Bereich der Gentechnik. Er hat Kartoffeln kombiniert mit einem Schneeklöckchen-Gen, weil die Schneeklöckchen bestimmte Insekten abwehren dadurch. Und er dachte, das könnten sie auch erreichen mit den Kartoffeln, indem er die kombiniert. Und das hat er dann getan und hat dann Rattenversuche gemacht und hat die Kartoffeln fressen lassen und hat dann erschreckende Ergebnisse gehabt, dass das Gewicht der Organe sich verändert hat. Und er arbeitete damals im Rowett-Institut in Schottland und wurde dann aus irgendeinem Zufall von Journalisten überfallen zu einem Interview. Und da hat er gesagt dann eben, was er macht. Und ich würde diese Kartoffeln nicht essen, wenn ich könnte. Und das hat wie eine Bombe eingeschlagen in England. Und zunächst wurde er 2 Tage lang gelobt, bis Gott weiß wo. Und dann kam ein Anruf dann von Blair, glaube ich, oder wem. Und danach wurde er sofort entlassen aus dem Institut. Er musste alle Sachen, die er hatte, dalassen. Er konnte nichts mehr weiter darüber reden und veröffentlichen, was er da rausgefunden hatte und. Und Prinz Charles hat ihn eingeladen.
Ah, okay.
Und hat ihm dann gesagt, das hat uns der Arpad Pusztai später erzählt, über den haben wir natürlich auch einen Film gemacht, dass der Prinz gesagt hätte, wir schulden Ihnen eine Entschuldigung.
Ja. Also es ist dieses Tiefe, was auch, finde ich, was Prinz Charles für das Thema Nachhaltigkeit einfach auch hat. Also das sieht man immer wieder.
Aber mir ist es aber auch bewusst geworden, tatsächlich, man sieht in dem Film ja auch so Gruppen, die da auf so einem Anhänger oder so einem LKW...
Das sind ja die Landwirte, glaube ich, ne? Genau. Da sagt er ja, das Motto von König Charles ist, sehen ist glauben. Ja, dass sie einfach sehen... Ja. Was hier gemacht wird und dass es gut ist, was man macht.
Ja, mir wurde es schlagartig bewusst, ne, was wirklich dahinter steckt. Das ist ja einfach das, also Landwirte dahin karren, sage ich mal, die sehen, hey, das geht, Aufwand geht auch noch und das kannst du auch irgendwie finanzieren, dass immer mehr Landwirte das machen, also dass das mal vielleicht sogar die Oberhand gewinnt an Landwirtschaft. Und gleichzeitig, ich hoffe, dass da auch, ich sag mal, normale Menschengruppen durchgeführt werden. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so ist, damit die Leute auch so sehen, das kaufe ich auch dann.
Ja, genau.
Also von beiden Seiten quasi der Angriff auf eine moderne, tolle, nachhaltige Landwirtschaft.
Eigentlich schon, aber auf der anderen Seite geht ja der Schritt auch wieder zurück zu diesem Großen. Ja, also das, wofür er auch einstellt. Natürlich ist es wahrscheinlich auch ein Kampf gegen Windmühlen teilweise, sage ich jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz ist es ja sehr wichtig, dass er das auch so vehement auch betreibt. Schade, dass er jetzt dafür keine Zeit mehr hat.
Ja.
Also nicht so richtig, das zu betreiben und nur noch so ein bisschen dahin zu gucken, aber trotzdem sein Herz schlägt für die Nachhaltigkeit. Beim Staatsbesuch jetzt Deutschland, da hat er will ja auch, wie Sie gesagt haben, immer ein Ökoprojekt besuchen. Er will ja ein Ökodorf besuchen, weil wir diesen Podcast ja aufzeichnen vor dem Staatsbesuch von König Charles in Berlin. Ja. Und weil dieser Podcast ja an Ostersonntag kommt.
Oh, schön.
Ja, gell, finde ich auch.
Passt ja, Ostern hat ja was mit zu tun, irgendwie mit Erneuerung und Landwirtschaft
so neu
und das Leben pur dann wieder.
Ja, absolut. So. Und apropos, wir trinken immer, Herr Verhaag, Tee und den würde ich jetzt holen, wenn Sie auch was trinken möchten, ist kein Problem. Normalerweise, wenn die Gesprächspartner bei uns sind, kriegen sie natürlich auch mal Tee mit. Ich habe was mitgebracht, Kalkoff-Kekse, die werden ja verkauft bei Fortnum & Mason und da habe ich doch tatsächlich nochmal welche abgekriegt. Kannst du also nochmal aufmachen?
Ich komme jetzt in den Genuss, Herr Verhaag, ne? Also es tut mir leid.
Ja. Aber die Produkte von Dutchie Row,
aber ich höre es knistern.
Ja, ja. Muss mal gucken, das ist so ein dicker, fetter Keks sogar. Eieiei. Aber und, die haben meistens die irgendwas, das schmeckt doch so nach Grünzeug ein bisschen.
Also und ich habe auch einen schönen Ingwer-Tee vor mir stehen.
Ach, oh, sehr gut.
Ja, sie sind bestens ausgestattet. Absolut.
Und es ist ja auch so, dass die Produkte von Dutchie, von der Dutchie Farm, unter anderem bei Waitrose vertrieben werden. Waitrose ist so ein bisschen, sagen wir mal, wie Rewe in Großbritannien.
Ja.
Und da kann man allerlei kaufen, von Milch über Eier bis hin, ja, andere Produkte. Und Highgrove ist ja noch was anderes. Sagen wir mal, dieses Highgrove House, dieser Merchandising-Shop. Und?
Also, es ist jedes Mal ein dicker, fetter Butterkeks mit einem mega Butteraroma. Und ich muss sagen, das ist auch bei Highgrove bei allem so, egal welche Kekse du da isst, sie sehen groß aus, sie schmecken aber noch größer und noch mächtiger irgendwie. Ja. Das ist wirklich bei allem, was wir hier bisher gegessen haben.
Natürlich, ich habe ja wieder Kosten noch Mühe geschaut. Ich gehe mal kurz an den Wasserkocher.
Absolut.
Herr Verhaag möchte gerne, ja. Herr Verhaag, ob er auch in den Genuss kam von Lebensmitteln von der
Das wollte ich auch gerade. Guck mal, Annelie, so sind wir schon über das Hirn verbunden miteinander.
Ja.
Genau. Ja, also konnten Sie was probieren tatsächlich dort?
Nee, eigentlich nicht. Also vom Hof haben wir nichts essen können. Es sei denn, wenn wir privat beim David waren und er hat uns bewirtet. Aber ansonsten
waren wir
beschäftigt, dass wir von morgens bis abends drehen konnten und machen. Und das war ja mit dem David alleine, aber dann auch an der Farm alleine, weil er wollte natürlich oder konnte ja auch nicht den ganzen Tag für uns zur Verfügung stehen.
Ah, okay.
Und wir sind dann ja noch zu dem Bäcker gefahren, der das Getreide von der Dutchie Home Farm mahlt und daraus wunderbare Brote macht.
Aber was konnten Sie jetzt probieren bei David, also dem Bauern quasi?
Ne, der hoffe, das Brot, weil nämlich er hat doch dieses Brot angeschnitten, das er ja selbst auch gebacken hat. Ne?
Ja.
Und mit diesem Rührei, sein Sohn kam doch da an den Tisch und hat das Rührei dabei gehabt und dann dieses Brot.
Also ja, das haben wir natürlich essen können, das ist klar, jeden Morgen.
Na, super. Aber als Sie Charles getroffen haben, dann auch, war das für Sie eine nachhaltige Begegnung?
Naja, es fiel bei uns auf fruchtbaren Boden, sag ich mal.
Im wahrsten Sinn des Wortes, ne?
Weil wir haben ja inzwischen, glaube ich, ich weiß nicht, 20 Filme gemacht über gute, nachhaltige Landwirtschaft.
Mhm.
Und dadurch bin ich in das Thema wieder reingewachsen, nachdem ich die Gentechnik hinter mir gelassen habe. Es hat sich viel bestätigt, aber ich habe natürlich auch viel gerade über die englische Landwirtschaft gelernt.
Mhm.
Die ist ja zum großen Teil sehr, sehr kleinteilig, Gott sei Dank.
Absolut.
Und dadurch kommen die Bauern dahin und sehen
das
und können das auch umsetzen.
Ja.
Und weil Sie vorhin mit der Abgrenzung gesagt haben, ich war ja früher als Student in England und da war es schwierig, von der Straße wegzukommen, weil die überall Hecken hatten. Und da gab es nur kleine Wege und da stand dran Privatweg und so weiter.
Ja, ja.
Und was man so bei uns gewöhnt ist, dass man einfach über die Feldwege fährt, das kann man da gar nicht.
Mhm. Was gut ist.
Ja,
das könnte man sich hier auch mal wieder mal auch zurückbesinnen, ne? So, Kritikar, deine Lieblingstasse, Kate und William,
genau.
Wir haben immer Tassen, royale Tassen, nur für, damit Sie so ein Bild haben. Das ist jetzt die Verlobungstasse von Kate und William. Und ich habe die zum 95. Geburtstag der Queen, die offizielle Tasse, die ich auch mal sehr gerne nehme. Die ist mit Rosen. Und es gibt ja die Highgrove-Rose, habe ich jetzt auch gelesen. Ja, die ist sehr schön.
Ganz liebevoll.
Die darf auch niemals kaputt gehen. Und es gibt ja die Highgrove-Rose tatsächlich. Und was interessant ist, dass Prinz Charles, König Charles, als er diese Gärten auch wieder angelegt hat und wieder neue Pflanzen gesetzt hat, dass er sie auch in die Nähe seines Hauses so gesetzt hat, dass wenn er das Fenster aufmacht, sie nicht nur gut sehen kann, sondern sie auch riechen kann.
Auch riechen kann.
Ja, das fand ich, also das ist alles so durchdacht. Okay, er hatte ja natürlich auch diesen Architekten, der ihn natürlich auch beraten hat, aber nichtsdestotrotz, ihm war das einfach wichtig, dass alles stimmt. Ne?
Ja. Ja,
und man kann ja Highgrove besuchen. Das wäre mal ein Reiseziel, Chrissy Kahn.
Das könnten wir eigentlich mal, wir zwei schön mit den Gummistiefeln am Ende.
Ja, weil Sie vorhin gesagt haben, also man kann schon Highgrove besuchen.
Genau.
Man kann auch, wenn man jung ist, als Praktikant dort arbeiten. kein Problem. Das mögen die gerne, dass sie da Unterstützung haben. Also eine Leidenschaft von Charles ist ja auch, untergehende Rassen da zu halten.
Mhm, genau, ja, da hat er die Schweine, dieses Urschwein ne, von Großbritannien
ja.
gehabt.
Und Rinderherde hat er.
Shetland, ne? Shetland-Rinder, ne? Oder?
Ja.
Shetland-Rinder.
Ja.
Ich habe gedacht, es gibt nur Shetland-Ponys, jetzt gibt es da Shetland-Rinder.
Ja, die haben da alles auf der Insel an. Also erstmal Cheers, ne? Und ich frage mich auch ganz ehrlich.
Herr Verhaag, Achtung, auch für Sie Cheers, wir stoßen immer an. Zack. Das ist ja ein schwarzer Tee.
Ich hebe
von der
auch
Green.
Meine Tasse.
Ja, mit Ihrem Ingwertee, genau. Falk,
vielen Dank, dass Sie nochmal. Vielen Dank, dass Sie auch dabei sind. Nochmal, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Und ich frage mich hier mit dem Shortbread, was wir hier haben, ob Charles wirklich nur so Dinge von Highgrove isst oder ob der auch nochmal was Normales aus dem Supermarkt zu sich nimmt.
Also ich glaube, dass der ganz extrem darauf achtet, was er isst und auch saisonal isst. Und auch zum Staatsbesuch ist es ja auch so, dass er auch das Nachhaltige einfach auch haben möchte.
Ja.
Also
ja.
das ist, aber er steht auch dahinter. Das ist nicht nur, weil es jetzt eine Modeerscheinung ist, ich muss jetzt nachhaltig unterwegs sein, sondern er möchte das tatsächlich. Und das finde ich, das macht ihn auch aus. Aber Sie bestärken mich da auch in meinem Eindruck, Herr Verhaag, dass er da auch so dahinter steht, dass er sich auch noch dann die Zeit genommen hat. Er hätte ja sagen können, hier 20 Minuten sind vorbei, ich gehe jetzt mal, ich habe anderes zu tun. Aber dass er sagt, nein, das ist mir wichtig, auch für diesen Dokumentarfilm Ihnen zur Seite zu stehen.
Ja,
also, das muss man schon sagen. Ne?
Und er hat ihn ja auch gesehen und hat ihn akzeptiert. Nur leider hat der Hof dann verboten, und das ist die Macht, die der Hof eben hat, im gesamten Commonwealth diesen Film zu zeigen. Und auch in England durften wir, oder in Großbritannien durften wir ihn nicht zeigen.
Ja, was sagt denn Charles zu sowas?
Aha. Bis heute, oder ist es?
Bis heute, ja.
Oh, okay.
Er hat anscheinend, wie man in seinem Porträt, da gibt es ja ein ganzes Buch oder mehrere Bücher über ihn, die dann auch über das Clarence House berichten. Clarence House ist das Haus in der Nähe von Buckingham Palace,
wo
seine ganze Verwaltung und Presse und so weiter sitzt. Und dieser Hahnenkampf, der dort im Haus stattfindet. Und wir haben das dann auch mitgekriegt, natürlich indirekt. Aber da ist es ja wahnsinnig schwer, sich durchzusetzen. Und vor allem gegen die Regeln des Hofes.
Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, Annelie. Man denkt ja eigentlich, der König oder da der Prinz, er ist der Hof. Und wenn ich sage, Leute, so nicht, dann läuft das auch so nicht. Da frage ich mich, wie können andere mehr Macht haben? Ich könnte die doch auch abschaffen, oder? Also theoretisch.
Ja,
also,
ja, da habe ich auch immer staunend davor gestanden.
Und es ist tatsächlich so, also nochmal für mein Verständnis, also dieser Film, den man ja kaufen kann als DVD oder auch streamen kann bei Amazon Prime, ich meine, das können die Briten ja auch. Also ich meine, das ist ja kein Problem. Vielleicht sollte ich ein paar Exemplare mitnehmen, wenn ich zur Krönung fahre und sie mal ein bisschen verteilen.
Oh ja.
Ja, wenn Sie das tun, gerne. Weil wir haben
ja
das auch
nicht.
Immer von Kinobesuchern, die dann mehrere Versionen mitgenommen haben und Freunde in England geschickt haben. Das
Das gibt's aber doch gar nicht. Aber also ich meine, ist der Grund, weil König oder Prinz Charles nicht hinter der Agrarlobby dann steht, der Großen, und so ein kleiner Kämpfer ist? Oder was ist denn der Grund, warum man das bitteschön nicht in Großbritannien und im Commonwealth zeigt?
Ich weiß es nicht. Es ist damals nach der Abnahme des Films entstanden, dass sie gesagt haben, okay, und das hat damit zu tun eben, dass er, wie er da auftritt in seinem ländlichen Outfit und sich die Nase mit dem Arm abwischt und die Handschuhe und so weiter. Das waren alles Dinge, wo sie gesagt haben, das wollen wir nicht, dass das weltweit veröffentlicht wird.
Guck mal, da machen sie, weißt du, so Sachen, Kate und William und alles ist so ein bisschen lockerer geworden und offener geworden. Das darf sich ja auch zeigen.
Ja.
Und dann stellen die sich so an, wegen ein bisschen Charles, ich bin ein normaler Mensch. Also es muss doch ihnen zugutekommen. Also da
Und,
naja, aber wenn man ihn im Fernsehen sieht mit seinen strammen Uniformen da und den Orden und drum und dran, also da.
Gerade das, es gibt eigentlich nichts Besseres, was es am besser vereint. So dieses, ich bin hier der Bauer und jetzt bin ich der große Staatsmann und ich kann beides, und darauf kommt es auch irgendwie an.
Ja, und ich meine, gerade Dr. Vandana Shiva hat ja dann auch gesagt, er ist derjenige, der immer ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln hat,
Prinz
Charles, ne? Und nicht der manikürte Monarch ist. Das fand ich auch. Und ich denke mir, gerade jetzt in den Zeiten, wo die Monarchie ja auch in der Kritik steht und man auch viel machen muss, wäre ja gerade dieser Aspekt sehr, sehr wichtig und würde ja auch zeigen, dass er ein moderner Monarch ist. Also ich komme da auch nicht mit an der Stelle.
Nee.
Wie war denn eigentlich die Abnahme? Also Sie haben diesen Film gedreht und haben ihn fertig gemacht. Und dann musste er dann nochmal Richtung Clarence House geschickt werden zur Abnahme? Oder haben Sie gesagt,
die
so
sind
ist der
dann,
oder wie ist das?
Die sind dann hier rübergekommen nach München und haben sich hier den Film zeigen lassen. Und es war aber leider auch jemand von der BBC dabei, der, wie wir den Eindruck hatten, aber ich kann es natürlich nicht belegen, der dann bewirkt hat, dass dieser Film beschnitten wurde, eben in der Auswertung.
Wurde was rausgeschnitten, was Sie eigentlich ursprünglich drin hatten?
Ja, aber das waren eher ein paar Kleinigkeiten.
Okay.
Also an sich auch was sehr Schönes, wo er über bestimmte Dinge süffisant gelächelt hat und das musste man dann rausschneiden.
Okay,
also,
Wahnsinn.
Ach, die stellen sich an, aber auf der anderen Seite.
Aber sonst, Gott sei Dank, im Großen und Ganzen eigentlich gar nichts.
Na, vielleicht auch
aber
manchmal
eben,
so.
Wir haben das Verbot, ihn im Commonwealth und in der sonstigen Welt zu zeigen.
Aber haben Sie dann das als Schriftstück, also dass dann draufsteht, dieser Film darf nicht und so weiter? Oder
ja, weil wir immer wieder nachgefragt haben, haben Sie uns dann schließlich vom Anwalt einen Brief schreiben lassen, wo ganz klar drinsteht, wo unsere Grenzen seien.
Ja, aber man kann es doch bei Amazon Prime streamen. Ist er dann in Großbritannien im Commonwealth dann gesperrt? Oder?
Also von uns aus ist es gesperrt, ja.
Ach ja.
Ach.
Und in Deutschland bestellen? Ich meine, man kann ja auch die DVD
ja,
zum Beispiel.
Ja, das könnte
auch
man natürlich in England, aber dann müssen die in England wissen, dass es den Film hier gibt und dass es ihn in Englisch gibt.
Ja, ja.
Und das können wir da natürlich jetzt auch nicht veröffentlichen, sondern das kann nur irgendwie dann unter der Hand weitergegeben werden.
Boah.
Also erhältlich ist er natürlich und das müsste aber jeder privat tun. Mhm. Wir selber dürfen ihn nicht in England anbieten.
Guck mal, da geht es auch nicht um die Sache, was da gemacht wird und was das also erstmal für uns Menschheit sinnvoll ist, für das Königshaus sinnvoll ist. Nein, da gibt es irgendeinen Machtapparat, der dann am Ende sagt, nee, das wollen wir nicht, weil der da nicht so gut rüberkommt und weil wir uns das zurechtgelegt haben. Ich fasse es nicht.
Ja, also es ist echt unglaublich. Zumal dieser Film wirklich so weitreichend und gut ist und gut für die Menschheit wäre. Vielleicht wird es ja ein bisschen lockerer jetzt, wo er König ist.
Mhm. Aber ich meine, wie eindrucksvoll der Film ist, zeigt, dass wir nach jeder Vorführung hier in Deutschland mindestens die Leute sind gebannt, sitzen geblieben und wir haben noch eine Stunde oder anderthalb geredet und ich habe erzählt und. Das heißt also, sie waren gefangen in einer anderen Welt durch den Film und da bin ich auch froh drüber.
Das ist auch, also wir werden es jetzt weiter transportieren.
Ja.
Dieser Film wird weiter transportiert. Der Bauer
also
und sein Prinz, bitte.
Ja, und er ist eben als DVD hier bei uns erhältlich, bei Denkmalfilm oder Der Bauer und sein Prinz ist der Titel. Da findet man ihn auf jeden Fall.
Unbedingt.
Annelie, wenn du nach England fliegst, wenn Charles dann gekrönt wird, dann kannst du das ein bisschen streuen unter dem Volk.
Das mache ich. Ich mache Kopien des Booklets. Die Aufmachung ist auch wirklich sehr, sehr schön. Das ist ein kleines Büchlein, Herr Verhaag. Und die Pressestimmen waren ja auch toll dazu. Unter anderem hier, sein erhellender Dokumentarfilm ist weder Umweltpamphlet noch schulmeisterliche Unterweisung, dramaturgisch eingängig aufeinander aufgebaut, fasziniert die Montage des Bild- und Tonmaterials. Und das stimmt absolut.
Ja, man kommt so ein bisschen runter. Ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, Entspannungsübung oder Yoga gleich am Anfang. Mhm. Gerade, weil Sie ja auch gesagt haben, 31. Januar, Minusgrade. Ja, man merkt es. Nebel über dem britischen Land, so wie man das gewohnt ist. So. Und dann, weißt du, aber man, es ist so Ruhe. Mhm. Es ist so dieses, wir nehmen uns jetzt mal raus. Ich glaube, das wollten Sie auch erzeugen wahrscheinlich.
Ja.
Na, toll, ja.
Und Regen im Sommer. Und es gibt ja die Fotos da drin. Also gerade das erste, wo Charles zusammen mit seinem Farmmanager steht. Diese Fotos haben Sie ja selbst dann auch machen lassen, ne? Also für das Booklet oder wie war das?
Wurden die geliefert? Das sind Bilder, die wir selber gemacht haben. Okay. Und wir haben beim zweiten Mal, beim zweiten Besuch beim Prinzen auch einen Fotografen dabei gehabt. Mhm.
Und es gibt ja eins, das Director's Note. Und da hat Prinz Charles irgendwas in der Hand. Was war denn das, was er da hält?
Na, in dem Fall, glaube ich, bei dem Foto, da habe ich ihm noch DVDs von mir gegeben.
Ah, okay.
Und ansonsten wurde aber auch immer ausgetauscht von irgendwelchen Leuten, die uns eine Flasche Wein gegeben haben.
Ah,
und die sollten wir ihm unbedingt geben mit den Grüßen von der und der und so weiter.
Das ist sehr gut, echt.
Ja. Aber gab es denn eigentlich auch von Charles was? Hat er Ihnen was Gutes getan?
Nee, also er hat uns sehr gut getan, dass er eben das verlängert hat, diese 10 oder 20 Minuten und mit uns gesprochen haben wie mit normalen Menschen. Das war das größte Geschenk eigentlich, dass er so offen war und auch zu erleben, dass ein Mensch in der Position einfach die Welt mit diesen Augen sieht.
Absolut.
Und das aber auch nicht von Geburt an, sondern es war irgendwie ein Trieb von ihm, das zu erlernen und zu probieren. Und deswegen hat er es mit der Farm probiert und hat sich einen Farmer geholt, der auch keine Ahnung hatte, aber die gleiche Neugier hatte wie er. Wie kann ich die Natur wieder leben lassen? Wie kann ich Menschen, Pflanzen und Tiere zusammen leben lassen?
Was er ja von Queen Mum mitbekommen hat, ja, ne? Von seiner Oma. Ne?
Ja, genau.
Die hat, dass er da immer sehr aktiv war mit ihr, viel Zeit verbracht hat mit ihr.
Die waren dann weniger auf der Farm, und, ja, ja, sondern genau, im Garten. Mhm. Und aber er hat alles von der Großmutter also selber übernommen, auch so einen dicken Filzmantel, den er morgens immer trägt, wenn er seine Eier da holt. Und die Werkzeuge, was sie hatte, und das hat er alles übernommen und pflegt es auch.
Aber ich finde immer, dass das auch klappen muss, ist ja auch so ein gewisser Druck vielleicht. Ne? Also ich meine, er hatte die Idee. So, jetzt kann man auch sagen, naja gut, er hat auch Leute, die ihn da beraten, die er fragen kann, aber sowas kann ja auch in die Hose gehen. Wie sieht das denn dann in der Öffentlichkeit wieder aus und so? Ne? Aber das ist da ja gar
ja,
nicht.
Ja, nee, er hat ja, wie Sie gesagt haben, den Professor Hartmut Vogtmann. Mhm. Er war der erste Professor für biologischen Landbau an der Universität Kassel-Witzenhausen. Mhm. Und da ist er bis heute auch noch tätig, indem er einzelne Studenten bei ihren Projekten betreut oder so. Aber er ist nicht mehr jetzt da als Lehrender tätig. Der Charles hatte zunächst gewissermaßen Botschafter darüber geschickt, die ihn interviewen sollten. Mhm. Wie geht das? Wie kann ich das machen? Und so. Und die kamen dann mit der Botschaft zurück, das geht. Mhm. Und dann ist der Hardy Vogtmann aber selber auch rübergeflogen.
Mhm. Okay.
Und vielleicht noch, weil mir jetzt das Bild plötzlich vor Augen ist, Charles hat ja Verwandte in Deutschland. Und die sitzen, oder Teile sitzen in Langenburg. Mhm. Langenburg ist in Hohenlohe in Baden-Württemberg. Mhm,
genau, ja, ja.
Und das ist Hohenlohe, wo wir unseren letzten Film gedreht haben.
Aha.
Und es geht doch über einen Bauern, der es geschafft hat, 1600 Bauern um sich herum zu versammeln, die alle dann einen eigenen Schlachthof haben, eine eigene Käserei, eine eigene Bäckerei und vor allem Supermärkte, wo die Preise so sind, dass die Bauern auch tatsächlich von ihrer Arbeit leben können. Und da war Charles eben auch. Da ist er von Langenburg, 20 Kilometer rüber, und hat sich diese Farm angeguckt, diese BESCH, also bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall.
Mhm. Mhm. Ja, also sieht man auch, also dieses persönliche Interesse bleibt immer bestehen. Und Sie haben ja dann noch so ein schönes Gruppenfoto gemacht, ne? Zusammen. Sie haben sich extra einen weißen Schal umgelegt, sehe ich auf dem Foto. Für Charles.
Ja,
und Ihr Team, wie fanden die das, dass sie dabei sein durften, einen Thronfolger zu drehen? Wie war das?
Großartig, aber ich muss natürlich sagen, dass ich ja das Team in der Regel 10, 20, 30 Jahre lang immer das gleiche Team hatte.
Mhm.
Ich hatte auch den gleichen Kameramann. Wir haben nur mal ein paar Jahre eine Pause gemacht, aber der war von Wackersdorf bis jetzt im letzten Film, der heißt Und es geht doch, immer dabei. Sie kannten diese Themen und deren Einstellung ist natürlich nicht anders als meine.
Ja, na klar. Also sollte auch so sein. Sonst,
ne, funktioniert es ja irgendwie auch
eben,
nicht.
Genau. Und war das jetzt so, sagen wir mal, jetzt von all Ihren Filmen, die Sie gemacht haben, so einer der beeindruckendsten? Also natürlich auch wegen des Protagonisten, oder?
Ja, schon.
Ja.
Also auch wegen der Resonanz und die große Anzahl von DVDs, die wir verkaufen. Und traurig ist natürlich, dass er in Deutschland bis heute nicht gesendet wurde. Ne?
Ja, das ist wirklich traurig.
Und vielleicht.
Aber vielleicht jetzt, wo die Krönung ansteht und wer weiß, was passiert.
Ja,
natürlich.
Ja.
Also, wenn ich was zu sagen hätte, Chrissy Khan.
Ja, wir müssen das mal ein bisschen
laufen.
Hier verbreiten.
Ja, unbedingt.
Ja,
deswegen sind wir auch da.
Ja,
lieber Herr Verhaag, also auf jeden Fall ist Highgrove eine Reise wert. Wen sich mal Highgrove anzugucken, die Duchy Farm.
Ja, jetzt muss ich nur sagen, also Highgrove ist ein Schloss, was daneben liegt.
Genau.
Das ist nicht zugänglich.
Ja, genau.
Das ist einfach ein privates Schloss.
Mhm.
Und neben dem Schloss liegt die Farm. Und die Farm heißt Duchy Home Farm.
Genau. Mhm.
Muss man auch sagen, nicht, dass man da hinfährt und denkt, oh, super Schloss und so, das verbinde ich alles. Ne?
Nee, genau,
Nein.
man kann nur beim Schloss, also dann sieht auch diese
Führung.
Nee,
man kann das von außen sehen, aber ansonsten gibt es eben bei dem landwirtschaftlichen Gebäude einen Raum, wo eben auch Gruppen unterrichtet werden können oder ihnen gezeigt wird, bevor sie dann real auf die Farm rausfahren.
Kriegen die auch alle Gummistiefel?
Nee, die sitzen ja auf auf dem Wagen, wo dann eben bequeme Bänke hingestellt wurden, okay, und zu beiden Seiten saßen dann die Leute. Ja. Mhm.
Und diese Dutchie Home Farm ist dann nebendran und nicht zu besehen, aber wenn du Highgrove dir angucken möchtest, Chrissy Kahn, mhm, oder liebe Podcast-Fans, dann kann man sich das natürlich, da gibt es Führungen und man geht durch die Gärten und die sind ja auch immer alle ganz begeistert. Ne? Mhm. In dem einen Film, den ich gesehen habe, sagt der eine Gärtner, er habe Samen gefunden in einem Umschlag und da stand drauf, vielen Dank für diesen tollen Garten. Und da haben sie diese Samen bekommen, das fand ich irgendwie auch ganz nett. Also ich glaube, die Leute, die da hinkommen, die sind nicht nur, sagen wir mal, die wollen nicht nur sehen, wie der Landsitz von ihm ist, von Prinz oder König Charles, sondern einfach auch, was er da geleistet hat, diese wahnsinnigen Gärten, die er da angelegt hat. Also da möchte ich unbedingt mal hin, das möchte ich mir ansehen. Und einen kurzen Blick auf die Dutchie Home Farm werfen.
Werden Sie zurückkehren?
Ja. Waren Sie noch mal dort, Herr Verhaag?
Ich bin einmal noch da gewesen und habe David besucht.
Ah, ja.
Aber ansonsten war ich jetzt nicht wieder da auf der Farm.
Ja, und es gibt ein Zitat, wie er sagt, also Prinz Charles, König Charles, er sagt, so können wir nicht weitermachen, nehmen, aber nichts zurückgeben. Heutzutage geben wir nichts zurück, wir nehmen nur.
Ja, ja,
also.
Ja, genau.
Und ich finde, das ist auch ganz gut gesagt, auf den Punkt gebracht.
Ja, wir beuten die Welt aus, wir beuten den Boden aus, wir machen Gentechnik, die den Boden zerstört und so weiter. Mhm. Und die alten Indianer, die haben einfach, wenn die einen Büffel getötet haben, dann haben sie alles von dem Büffel verwertet. Mhm. Also die Knochen, die Messer oder sonst was draus gemacht und das Fleisch und das Fell und so weiter. Und der Erde einfach etwas zurückgeben.
Ja.
Das heißt, wenn ich von der Erde was nehme, dann muss ich ihr was geben. Und das ist für mich natürlich am deutlichsten und klarsten, wenn wir die biologisch dynamische Landwirtschaft angucken, die Demeter-Landwirtschaft. Die haben sich ja zum Ziel gesetzt, den Boden besser zu hinterlassen, als sie ihn vorgefunden haben.
Ja.
Das heißt, ihn immer wieder anzureichern. Und das tut natürlich die biologische Landwirtschaft auch schon, aber nicht so extrem, wie das die Demeter-Landwirtschaft macht.
Und ich glaube, wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie die Preise zustande kommen, warum was viel günstiger ist oder was viel teurer ist, kommt immer drauf an. Und ich denke, dieser Film, Der Bauer und sein Prinz, trägt dazu bei, darüber nachzudenken. Und ja, liebe Podcast-Fans, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt mir auf Instagram, Annelie_Annies Royale Welt. Oder wenn euch mein Podcast gefällt, unser Podcast gefällt, mit Chrissy Kahn, wenn er mal da ist, wieder. Ich finde es gut, dass du keinen Urlaub gemacht hast oder frei hast. Und dann sagt es weiter euren Freunden, Freundinnen und hört auf jeden Fall rein und sagt ihnen, ihr müsst euch Annelies Royale Welt anhören. So ein bisschen Werbung nochmal an dieser Stelle.
Absolut.
Herr Verhaag, danke, dass Sie Zeit hatten.
Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mir dieses Gespräch angeboten haben.
Selbstverständlich. Ich meine, es lag ja quasi auf der Hand, diesen Aspekt von König Charles nochmal. Er ist ein wichtiger Aspekt von ihm. Es ist viel seines Lebens und seiner Persönlichkeit, diese Nachhaltigkeit und dieses Projekt, das er bis ins Grab mitnehmen wird. Bin ich mir sicher.
Ja.
Herr Verhaag, alles Gute für Sie.
Toll.
Bleiben Sie gesund. Ich versuche es in die Welt zu bringen, vor allem nach Großbritannien, diesen Film. Irgendwie.
Ja.
Dann alles Gute nach München. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei Ihren nächsten Projekten. Und ich sage Chrissy Kahn, vielen Dank an dieser Stelle. Liebe Podcast-Fans, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist ja Teil 2 der Serie zu König Charles. Die verschiedenen Aspekte, wie er ist. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge. Und,
Moment, du musst mich jetzt noch fragen, was habe ich gelernt?
Genau.
Und ich sage,
Chrissy Kahn, was hast du gelernt?
Das, was das Clarence-Haus nicht will, Prinz Charles ist wirklich bodenständig wie du und ich. Er ist sich für nichts zu schade und reibt sich sogar die Nase am Ärmel ab.
Ja.
So, und nein, das finde ich aber toll, dass er sich so menschlich zeigt. Also Charles ist sich für nichts zu schade.
Absolut. So, liebe Podcast-Fans, das war's jetzt tatsächlich. Ich sage Tschüss und Chrissy Kahn, I see you.
Yes, see you. Uh-huh.
Und wir müssen jetzt noch sagen, kurz frohe Ostern. Es ist ja Ostersonntag, wenn diese Folge rauskommt. Bye, bye und bis zum nächsten Mal.
Das war Annelies royale Welt.
Wir treffen uns wieder. No, no. Wir hören uns wieder.
So sieht's aus. Indeed. In Annelies royaler Welt.